Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Ich hab's dir schon so oft gesagt, ich sag's dir noch ein letztes Mal, Sendung ist auch fast vorbei. In diesen Zeiten verbringen Menschen ja oft viel mehr Zeit zu Hause als sonst und erwarten Vorschläge von uns. Ich mach mal einen, beschäftigen Sie sich doch mit Kunstfälschungen. Es ist allerdings auch in diesen Zeiten so, dass das Anfertigungen solcher Fälschungen weiterhin verboten ist. Das Lesen des neuen Buches des Kunsthistorikers und Gutachters Hubertus Butin ist aber vollkommen legal. Das Buch heißt »Die Kunstfälschung«. Das betrügliche Objekt der Begierde. Und bei mir im Studio ist dazu unsere Kritikerin Eva Hepper. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich denke natürlich an den letzten, es gab vorher auch noch andere, aber in der jüngster Zeit berühmtesten Fall, einen gewissen Herrn Beltracchi. Und da frage ich mich, reiht jetzt Butin quasi in diesem Buch lauter spektakuläre Einzelfälle aneinander oder wie geht er vor?
Ja, der gewisse Herr Beltracchi, an den Sie da denken, der kommt in diesem Buch natürlich auch vor, klar. Aber Hubertus Butin geht das Thema dennoch ganz anders an, als das viele vor ihm getan haben. Kunstfälschung ist kein neues Phänomen und Butin zitiert hier zum Beispiel auch am Anfang aus dem sogenannten Betrugslexikon von 1721, aufgelegt in Leipzig. Und da gibt es bereits hunderte von Einträgen und Warnungen vor Lug und Arglist und Betrug. Aber das Untersuchen einzelner Fälle, das greift seiner Meinung nach viel zu kurz. Vielleicht könnte man sogar sagen, es ist ein Fehler, den Einzelnen in den Vordergrund zu stellen, weil, so Butin, er den Blick dann sozusagen verstellt auf das große Ganze. Und seiner Meinung nach sind Fälschungen nämlich ein systemisches Problem. Der ganze Kunstbetrieb hat seinen Anteil daran, eigentlich auch seine Verantwortung. Vielleicht ermöglicht er auch erst einiges. Und deshalb, so der Autor, muss man eigentlich das ganze System in den Blick nehmen. Und das tut er hier auf fast 400 Seiten.
Es gehören ja zu dem ganzen System ziemlich viele verschiedene Akteure. Ich glaube, was jedem von uns sofort einfällt, sind die Käufer, die Verkäufer und dann vielleicht noch Gutachter, Sammler. Die Liste ist aber ja nicht vollständig. Wie geht er denn mit diesen einzelnen Akteuren um?
Also die werden wirklich kapitelweise, minutiös als Teilsysteme sozusagen vorgestellt. Das fängt an mit den Medien zum Beispiel. Im Fall Beltracchi haben die ja auch eine große Rolle gespielt. Der wurde immer so als Meisterfälscher dargestellt, so der geniale Betrüger. Das geht dann so Richtung Kavaliersdelikt und ist natürlich ein völliges Fehlen eines Problembewusstseins, wenn man so mit ihm umgeht. Also Beltracchi gehört nicht zu Lanz, sondern ins Gefängnis. So. Dann geht er weiter in die Auktionshäuser und sagt, die behandeln Fälschungen so, es geht eigentlich auch lieber diskret und ziehen die dann wieder zurück, ohne viel Aufhebens zu machen. Wie gehen die Museen vor? Finden das auch nicht so toll, wenn sie eine Fälschung an der Wand haben. Heute ist das anders als früher. Früher kamen die einfach dann ins Depot und hat auch keiner so groß drüber geredet. Sammlerinnen, Sammler finden es auch nicht so schön, eine Fälschung an der Wand zu haben. Also man merkt, das ist so ein System, wo alle eher so ein bisschen auf Diskretion und Verschweigen Wert legen. Was übrigens unglaublich spannend zu lesen ist, fand ich auch für Laien hier, weil man brillante Innenansichten dieses ganzen Kunstbetriebs bekommt und da auch ungeheure Verflechtungen und gegenseitige Abhängigkeiten deutlich werden, die mir zum Teil auch nicht so bewusst waren.
Es ist erstmal nachvollziehbar, was Sie sagen, dass das gewisse, ich weiß auch nicht, wenn ich eine Fälschung hätte, würde ich jetzt unbedingt wollen, dass es in der Süddeutschen Zeitung steht, aber es klingt ja jetzt nach mehr, was Sie gerade sagen. Also behauptet der Autor, dass die das auch bewusst vertuschen, weil bei vielen das Interesse so extrem gering an der Aufklärung gibt?
Nee, das sagt er nicht. Also das wäre zu viel tatsächlich, zumal der Schaden auch so enorm ist. Aber was braucht es, um wirklich eine Kunstfälschung zu identifizieren? Man braucht Zeit. Aufklärung ist zeitintensiv, ist kostenintensiv. Und dann gibt es tatsächlich auch strukturelle und rechtliche Probleme, war mir auch neu. Wenn Sie eine Fälschung identifizieren, zum Beispiel in einem Auktionshaus und die zurückgeben, die darf nicht aus dem Verkehr gezogen werden, weil es nicht illegal ist, eine Fälschung zu besitzen. Es ist illegal, sie weiter zu veräußern. Aber wenn Sie die quasi wieder zurücknehmen und bei sich wieder an die Wand hängen, dürfen Sie das gerne machen. Ob das Ding dann aber nochmal in den Umlauf kommt, weiß kein Mensch. Und Herr Butin sagt eben, das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Und sei es, dass es die Erben sind oder irgendjemand später, vielleicht auch gar nicht aus bösem Willen. Also man wird dieser Dinge nicht habhaft und das ist auf jedenfalls ein großes Problem. Und die Forschung zeigt heute, dass viele, viele Fälschungen tatsächlich auch in Museen sind. Die Museen fangen so ein bisschen an, damit anders umzugehen. Großes Problem sind natürlich auch Gutachter und Gutachterinnen, die zum Teil auch selbstherrlich denken, sie könnten das alles beurteilen und dann eklatante Missurteile fällen sozusagen.
Und nichts ist ja auch so schwierig, wie als Star-Gutachter nach 3 Jahren zu sagen, ich habe mich vertan. Das kommt da auch noch dazu,
ganz
dass einem das
blöd.
Sehr peinlich ist.
Ja, genau.
Aber Sie reden jetzt die ganze Zeit von, wie spannend er das beschreibt. Und es ist ja klar, er will anders als viele andere natürlich keinen Fälscher glorifizieren. Aber das Buch enthält doch bestimmt auch ein paar ganz konkrete Beispiele, oder?
Davon lebt das Buch tatsächlich auch. Oder das lebt nicht davon, aber das ist eine große Stärke dieses Buches, dass er alles, was er sagt, mit Fakten untermauern kann und dass er viele Beispiele bringt. Und ich habe zum Teil auch wirklich lachen müssen. Also es gibt hier ein wunderbares Bonmot. Ich fand das einfach köstlich. Man hat über Camille Corot, den französischen Landschaftsmaler des 19. Jahrhunderts, gesagt. Oder es gibt einen Kunsthistoriker, der gesagt hat, dieser Maler sei Urheber von 3000 Gemälden, von denen 10.000 nach Amerika verkauft wurden. Also Corot hat man gefälscht, man glaubt es nicht. Grafiken von Dalí glaubt man, dass 90% eigentlich gefälscht sind. Das listet er alles auf. Ungeheuer spannend fand ich, dass Boutin sich sehr gut auskennt mit Gerhard Richter. Unter anderem auch, weil er Mitherausgeber des Werksverzeichnisses der Editionen ist. Und da gibt es Fälle, wo eine Fälschung aufgetaucht ist von Richter, man den Künstler selber gefragt hat, kann das echt sein, der eine Expertise schreibt und sagt, nein, das ist nicht von mir, diese Expertise muss er aber unterschreiben. Und diese Unterschrift tatsächlich, man weiß nicht wie, gescannt wurde und dann auf einem anderen Schriftstück quasi als Beweis, dass es von ihm ist, wieder eingesetzt wurde, wieder in Umlauf kam. Zum Teil auch ungeheuer plumpe Fälschungen. Und an sowas wird deutlich, dass tatsächlich der Drang zur Aufklärung auch nicht so groß ist. Und den Fall Beltracchi, den Sie auch erwähnt haben, den stellt er auch zentral hier, weil sich an dem so ganz viel zeigen lässt. Da sieht man einen Gutachter, der denkt, er wäre unfehlbar und nicht richtig guckt. Da gibt es ein Auktionshaus, das sich wirklich nicht mit Ruhm gekleckert und an der Aufklärung gar nicht mitarbeitet. Da gibt es dann Medien, die ihn so hochspielen. Also dieser Fall, der zeigt ganz wunderbar, wie alle irgendwie so ein bisschen Hand in Hand tatsächlich arbeiten und man so natürlich tatsächlich nie oder sehr schwer nur an Aufklärung kommt.
Bei Beltracchi hätte ich auch das Gefühl, dass die Medien, die zuerst die Bilder echt fanden, später sagten, dass sie nicht echt ist, macht sie umso interessanter, weil sie so toll gefälscht sind.
Auch das.
Oder früher Kuja und so. Gibt ja andere Beispiele, aber jetzt haben wir nur darüber geredet, was im Argen liegt. Macht denn Boutin auch konkrete Vorschläge, wie man das ändern könnte?
Ja, er macht Vorschläge. Die sind zum Teil auch nicht von ihm, aber die sind nicht alle umgesetzt worden. Es lässt sich tatsächlich die Echtheit eines Werkes durch drei Sachen am allerbesten klären. Es braucht eine richtig gute Provenienzrecherche. Also durch welche Hände ist dieses Werk bisher gegangen? Das kann man machen, das kostet aber Geld. Muss man ausgeben wollen. Dann ist die Frage, dass man das Werk selbst richtig untersucht. Im Falle auch nochmal, letztens jetzt vielleicht Beltracchi, man hätte das Bild einfach nur mal rumdrehen müssen. Und hinten auf der Rückseite sind Labels, damals die Galerie Flechtheim als Label, mit einem Aufkleber, der niemals von dieser Galerie hätte stammen können. Ist dem Gutachter nicht aufgefallen. Also man muss das Ding auch schon mal richtig angucken, von vorne und von hinten. Und dann braucht es eben diese Stilanalyse, also den Gutachter, die Gutachterin, die sagt, ja klar, das ist wirklich der Pinselstrich von Max Ernst. Aber, und das ist ein Vorschlag, den ich wirklich gut finde, macht das doch im Team. Warum macht das denn einer? Warum macht das nicht ein Team, das sich gegenseitig berät, unterstützt, absichert? Wär auf jeden Fall besser als einer, der fehlgehen kann. Dann braucht es gute Datenbänke, die sind auch im Entstehen. Es gibt hier eine Datenbank, die nennt sich, die ist vom Bundesverband Deutscher Kunstversteigerer. Das ist die Datenbank kritischer Werke. Sowas braucht es viel mehr. Und dann braucht es vielleicht auch eine Institution, die sich mit sowas ausschließlich beschäftigt und andere auch beraten kann. Also das sind Vorschläge, die müsste man umsetzen, dann sähe die Sache schon wieder anders aus.
Aber er hat auch so viele absurde Beispiele. Ich habe gerade kurz überlegt, ob Sie jetzt gerade sagen wollten, der Bundesverband Deutscher Kunstfälscher. Aber Sie haben es dann doch richtig gesagt.
Das wäre der schönste Versprecher des Morgens.
Wir wissen nicht, ob es den gibt. Wir kennen ja auch nicht alles.
Herzlichen
Dank, Eva Hepper war das. Über die Kunstfälschung, das betrügerische Objekt der Begierde. Das Buch von Hubertus Boutin ist bei Suhrkamp erschienen. Kostet trotz des Umfangs von weit über 400 Seiten nur 28 €. Und Informationen wie immer auch unter deutschlandfunkkultur.de.